Vor einigen Wochen stieß ich beim Lesen der Losungen auf ein Wort aus dem Psalm, den wir gehört haben, aus Psalm 139. Und das hat mich dann motiviert, doch noch mal ein bisschen weiter über diese Worte nachzudenken. Dann fiel mir natürlich ein, dass der Trauspruch, der Hochzeitsspruch von meiner Frau und mir auch aus diesem Psalm kommt und dass wir auf der Hochzeitskarte einen kleinen Druckfehler hatten. Das hatte jemand für uns gestaltet und einen Buchstaben vergessen. Und wir haben es auch nicht gemerkt, dass da irgendwas falsch dabei war. In dem Zusammenhang hatte ich dann auch noch einmal das alte Fotoalbum gesucht, um nochmal zu, wie war das damals eigentlich? Wenn man dann diese Bilder sieht, dann geht einem das ja so, dass man sich kaum wiedererkennt. Wie das eben früher so war. Da sahen wir alle noch ein bisschen anders aus als heute. Jedenfalls heute nochmal zu Psalm 139. Wir haben ja schon ein ganzes Stück daraus gehört. Ich möchte uns die ersten 5 Verse noch einmal lesen. Und zwar nach der Lutherbibel, die ich hier dann vor mir habe. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wir leben, so empfinde ich das jedenfalls, in sehr unruhigen und schwierigen Zeiten. Nachrichten von Krieg, Nachrichten von Hunger und Elend, von wirklicher Not in einigen Gebieten dieser Erde, das erfüllt uns immer wieder neu, das verunsichert. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass da doch diese Welt, die ja lange Zeit in einer relativen Ruhe gelebt hat, plötzlich irgendwie aus den Fugen gerät. Noch dazu Menschen an der Macht, die niemals hätten Macht haben dürfen und dennoch Entscheidungen treffen, die für die ganze Welt entscheidend sein könnten. Manchmal fragen wir das, wenn es auch um das persönliche Schicksal geht. Und wo ist da Gott? Warum ist Gott nicht da? Warum greift Gott nicht ein? Warum verändert Gott die Situation nicht einfach? Und was für einen Gott würden wir uns denn da eigentlich erhoffen? Welches Bild leitet uns, wenn wir über Gott nachdenken? Was ist das für ein Gedankengebäude, für ein Bild, das wir von Gott haben? Diese spätmittelalterliche Frage, die Martin Luther ja noch bewegt hat, die bewegt, glaube ich, heute nicht mehr so sehr. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das hieß dann im Umkehrschluss, wie kann ich das schaffen, der Hölle zu entkommen? Wie kann ich das schaffen, dass Gott mir zugewandt bleibt und gnädig bleibt? Es ist Luthers Verdienst, dass er darauf hingewiesen hat, dass wir diesen gnädigen Gott immer schon haben. Manchmal, sehr lange Zeit noch, sind wir geleitet worden von diesem Bild eines Gottes, der irgendwie bestraft, der alles sieht, alles wahrnimmt, jeden Fehler erkennt. Das ging noch bis in die Sonntagsschulzeit im letzten Jahrhundert hinein. Ihr kennt das auch. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Oh, gefährlich. Wenn wir dann einen Gott haben, der immer alles sieht, alles weiß und letztlich auch immer nur straft. Und so ist Gott überhaupt nicht. Wir wünschten uns an vielen Stellen auch, dass es ein Gott wäre, der tatsächlich in die Geschichte dieser Welt eingreifen könnte, würde. Aber das tut er offensichtlich nicht. Und für manche ist Gott einfach nur ein alter Mann mit einem weißen Bart und der passt überhaupt nicht mehr in diese Zeit hinein. Wir brauchen ihn eigentlich gar nicht. Vielleicht aber sitzt Gott oben im Himmel, blickt herab auf diese Welt und denkt sich, so habe ich das überhaupt nicht gedacht. So wollte ich diese Welt, meine Schöpfung, und so wollte ich diese Menschen überhaupt nicht. Ich habe mich schon gefragt, ob wir uns überhaupt solche Bilder von Gott machen dürfen. In den Geboten ist es ja ausdrücklich so gesagt, dass wir uns kein Bildnis machen sollen. Aber was heißt das? Gemeint war letztlich diese Geschichte vom goldenen Kalb, die da im Alten Testament erzählt wird. Mose war hinaufgestiegen auf den Berg, um ganz engen Kontakt mit Gott zu haben und dann um die Gebote zu erhalten, das Grundgesetz Israels, die Regel, wie Menschen dort miteinander leben und glauben sollten. Und als er zurückkommt, nach einigen Tagen, hat das Volk inzwischen die Sache selbst in die Hand genommen. Sie haben sich aus allem, was sie finden konnten, ein goldenes Kalb gemacht. Ein Götterbild, eine Figur, um die man herumtanzen konnte, die man anfassen konnte, die man sehen konnte. Sie kamen nicht zurecht mit einem Gott, der irgendwie unsichtbar, überhaupt nicht begreifbar war. Sie wollten etwas anfassen, etwas sehen, etwas berühren können. Eine ganz ähnliche Erfahrung wird uns auch im Neuen Testament noch einmal erzählt, aber da wird sie dann auch beantwortet. Nach Ostern waren die Jünger wieder zusammen und so unglaublich das ja auch war mit dieser Botschaft der Auferstehung von Jesus, sie waren zusammengeblieben, nochmal zusammengekommen in einem Raum und plötzlich Jesus mitten unter ihnen. Und dann spüren sie diese Botschaft, es ist die Wahrheit, die Botschaft des neuen Lebens, der Auferstehung. Er ist wirklich auferstanden. Aber einer war nicht dabei, das war Thomas. Als die anderen ihm dann abends von ihrer Begegnung und von ihren Erfahrungen erzählt haben, hat er gesagt, das kann ich nicht glauben. Ich will erst selber sehen und berühren. Sonst will ich das nicht glauben. Kurze Zeit später sind sie wieder zusammen und Jesus taucht wieder mitten unter ihnen auf und sagt zu Thomas, dann mach das doch. Dann sieh doch genau hin und dann fass doch an, berühre doch. Und in dem Augenblick braucht er das nicht mehr, weil er sehen, glauben kann, auch ohne, dass alle Sinne beteiligt sind. Wir können von Gott immer nur in unserer Sprache reden. Und wir tun das mit sehr menschlichen, weltlichen Worten, Bildern und Gedanken, natürlich. Wie sollte das sonst sein? Ich merke das, wenn wir beten, so wie ich selbst Gebete einleite, zu Hause oder im Gottesdienst, so wie andere, die in Gottesdiensten mitwirken, das tun. Und das ist ja durchaus unterschiedlich. Manche sagen, lieber Gott. Und dann merken wir, dass dieser liebe Gott gar nicht immer den Vorstellungen entspricht, die wir uns von einem lieben Gott machen. Manche sagen, dass Gott für sie so etwas wie ein Vater wäre. Aber wo ist dann diese mütterliche Seite? Und manche haben mit ihren Vätern vielleicht nicht unbedingt die besten Erfahrungen gemacht. Andere reden von dem himmlischen Gott, aber gleichzeitig wünschen wir uns doch, dass Gott nicht einfach nur da oben sein möge, sondern dass er doch ganz nah erfahrbar in dieser Welt sein soll. Und dann reden wir wieder von dem guten Gott, aber wir finden gar nicht alles gut, was im Leben und in dieser Welt passiert. Oder wir reden ihn an mit Herr, das ist der Titel, den Jesus im Neuen Testament erhält, Kyrios, der Herr. Und wir wollen doch ganz gerne noch eigene Herren über unser Leben sein. Es geht uns wie Menschen auch in dieser uralten Zeit, in der sie sich ein goldenes Kalb gemacht haben. Wir können und dürfen Gott nicht begreifen, im Wortsinn begreifen wollen. Wir müssen von Gott reden, in unseren Gedanken, in unserer Sprache, letztlich mit unseren Bildern, aber wir dürfen ihn nicht festlegen auf das Bild, das wir uns von ihm gemacht haben. Das tut Gott selbst. Er ist der dreieinige Gott, der Vater und Schöpfer dieser Welt und allen Lebens, in Christus der Erlöser, der allen Menschen seine Versöhnung zusprechen will und mit dem Heiligen Geist die Kraft, die uns zum Glauben ruft und uns auch bei seiner Sache festhalten will. In Christus hat Gott sich einmalig, endgültig festgelegt. Das ist das Bild, das wir uns von ihm machen dürfen. Das sind die Worte, in denen wir ihn letztlich ansprechen können. Es ist dieses Vorbild, das Jesus gibt, in dem erahnen wir etwas von der Liebe Gottes. In seinem Handeln an Menschen spüren wir etwas von der Kraft der Versöhnung und des neuen Lebens, das gegeben wird. Und in seiner Hingabe am Kreuz sehen wir auch den neuen Anfang, die Auferstehung und Hoffnung auf das Leben. Ich bin in eine unserer Gemeinden hineingewachsen, wie wahrscheinlich viele unter euch auch. Manche andere sind irgendwann dazugekommen und haben ganz andere Erfahrungen gemacht in ihrer Lebensgeschichte. Für mich gehörte zur Kirche gehen, wie wir sagten, also am Sonntagmorgen, das war dann zunächst ja die Sonntagsschule, das gehörte einfach dazu. Gemeinde, Geschichten hören von Jesus, von Gott, die Bibel kennenlernen, das war etwas total Selbstverständliches, es wurde nicht hinterfragt. Das ist so eine erste Station, die ich im Glauben auch erlebt habe. Ganz selbstverständlich gehörte das dazu. Als Jugendlicher kam dann doch mehr so eine skeptische und kritische Distanz. Was habe ich eigentlich mit diesem Gott zu tun? Kann ich nicht auch anders leben, so leben, wie ich das möchte? Brauche ich diesen Gott dafür? Aber irgendwann kam auch ein Punkt, an dem ich gemerkt habe, und das ist eine weitere Station, ja, ich möchte ja gerne Gott mehr kennenlernen. Ich möchte ja auch gerne mehr in seiner Gemeinde sein, bei den Menschen, die auch dazugehören. Und dann kam so dieser Gedanke dazu, ja, da muss ich auch etwas tun für Gott. Da muss ich mich auch einsetzen. Da muss ich auch richtig dabei sein. Und zuletzt ist es so, dass ich auch entdeckt habe, dass ich gar nichts tun muss, sondern Gott ist ja schon längst da und hat alles in Christus für mich getan. Lasst uns dieses Gedankenspiel, das wir vorhin im Psalm schon gehört haben, ruhig noch einmal machen. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Das muss doch irgendwo einen Ort geben, an dem Gott nicht ist, an dem wir wirklich ganz frei leben könnten, so wie wir es wollen, mit all unseren Gedanken, ohne jemandem Rechenschaft schuldig zu sein, einfach nur wir selbst, ohne Gott. Im Psalm ist das mit diesen Flügeln der Morgenröte ausgedrückt, bis ans äußerste Meer. Dort, wo man steht am Strand und nur noch Wasser sieht und nichts anderes, das muss das Ende der Welt sein. Oder seine Vorstellung, die uns ja fremd ist, bis ins Totenreich hinein, irgendwo unter uns, wo die, die schon gelebt haben und gestorben sind, irgendwie dahin fristen. Nein, es gibt diesen Ort nicht, an den wir fliehen könnten. Das haben Menschen der Bibel in Geschichten, die wir auch kennen, durchaus probiert und erlebt. Mose hatte eine Geschichte in Ägypten, letztlich hat er einen Menschen erschlagen und ist geflohen in die Wüste, in die Steppe und hat dort Schafe und Ziegen gehütet. Und dann erreicht ihn der Ruf Gottes. Und er wollte nicht. Er hatte Ausflüchte, Ausreden. Aber ich kann doch gar nicht. Ich will doch gar nicht. Ich möchte doch überhaupt nicht diese Aufgabe angehen. Und Gott hat all seine Einwände irgendwie entkräftet. Jona in dieser bekannten Geschichte fürchtete sich vor dem Auftrag, den er kriegen sollte, und ist geflohen in die entgegengesetzte Richtung, soweit es nur irgendwie ging. Und Gott hat ihn doch erreicht. Und die Jünger nach Ostern, nach all den Erfahrungen mit Jesus und diesem Schrecken, auch von Karfreitag, Kreuz und Tod und dann dieser unfassbaren Osterbotschaft, sie wollten in das alte Leben zurück, so wie es halt vorher war. Das wollten sie noch einmal. Weil Gott immer überall ist, in allem ist, kann ich ihn auch überall entdecken. Und es gibt keinen Ort, und sei er noch so dunkel, an dem Gott nicht ist. Welches Gottesbild leitet uns? Welche Erfahrungen machen wir mit Gott? Ich habe eine Umfrage gefunden, ist 3 Jahre alt. Da wurden Leute befragt, wie das für sie ist. Welches Gottesbild haben sie? Was denken sie, wenn von Gott die Rede ist? Da waren etwa 30%, die ganz klar gesagt haben, wir glauben an keinen Gott. Gibt's nicht. Ist einfach nicht da. Nicht existent in unserer Erfahrung und in unserer Welt. Weitere 30% glaubten immerhin an ein höheres Wesen. Irgendetwas muss da doch sein über uns. Aber wir wissen nicht, was es ist. Wir können es nicht greifen. 20%, das ist üblich bei Umfragen, dass es solche Leute auch geben muss, sagten, wir haben keine Ahnung, wir können das nicht beantworten. Und weitere 20%, wer mitgerechnet hat, weiß das dann, die haben gesagt, ja, wir glauben an den Gott, der sich in Christus offenbart hat. An den Gott, von dem die Bibel erzählt. Nur 20%. Das entspricht ja ein bisschen der Realität, die wir sonst im Land auch wahrnehmen können. Wir kennen solche Zahlen auch. Etwa die Hälfte aller Menschen in unserem Land gehören überhaupt noch zu einer Kirche. Das bedeutet nicht, dass die andere Hälfte an keinen Gott glaubt, aber wahrscheinlich ist das nicht. Das bedeutet auch nicht, dass diese 50%, die zu einer Kirche gehören, dann tatsächlich dabei sind oder tatsächlich an den Gott glauben, der sich in Christus gezeigt hat. Das sind dann noch weniger Leute, die tatsächlich so glauben und so leben. Aber genau darum geht es, um diese persönliche Beziehung zu einem Gott, der sich in der Bibel zeigt, der sich in Jesus zeigt. Genau darum geht es, dass wir entdecken, ja, dieser Gott ist für mich da, der ist mir nahe, der will mein Leben mitprägen und mitgestalten. Von allen Seiten umgibst du mich, hat es im Psalm geheißen. Die Frage ist, wie wir das empfinden. Ist das zu eng, zu nahe, zu bedrückend für uns? Oder ist es irgendwie doch befreiend, wunderbar, dass da einer ist, der immer um uns herum ist, der auf uns Acht gibt, dass da einer ist, dessen Nähe uns wirklich gut tut und dessen heilende und versöhnende Kraft wir brauchen für unser Leben und dessen Liebe und Annahme um jeden Preis für uns gültig ist, so trägt er uns. Für mich ist es so, dass gerade Worte aus diesem Psalm mein Denken über Gott, mein Bild von Gott doch ganz wichtig mitgeprägt haben. Von allen Seiten umgibt uns Gott in seiner Liebe. Ich habe das mehr und mehr so empfunden, dass Gott uns wirklich kennt, mit allem, was zum Leben dazugehört, so wie uns kein anderer kennt und uns dennoch liebt. Ich habe das so empfunden, dass wir in Jesus Christus Gott entdecken dürfen, das gute, das neue und echte Leben. Und das wird deutlich in Worten wie diesem: Wer dem Sohn glaubt, der hat das Leben. So will Gott sich für uns entdecken lassen. Mein persönlicher Glaube hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass ich es wollte, dass Gott mir nahe ist, mich trägt, mich umgibt von allen Seiten und immer an meiner Seite ist und mich bei ihm auch festhält. Lass uns noch einmal einen kurzen Blick in die Geschichte unserer eigenen Kirche aufwerfen. 24. Mai 1738, das ist für uns nicht nur aus biografischen Gründen, sondern auch aus inhaltlichen Gründen ein ganz wichtiges Datum. John Wesley, unser Kirchenvater, findet nicht zu Gott, den kannte er schon, aber Gott findet ihn endgültig. An diesem Tag hat Wesley eine Art Hausgottesdienst in London besucht und in dieser Versammlung wurde Luthers Vorrede zum Römerbrief gelesen. Wahrscheinlich hat man das nicht nur verlesen, sondern da hat auch jemand darüber gesprochen und wahrscheinlich wurde dann auch miteinander irgendwie darüber gesprochen. Das muss jedenfalls ein sehr interessanter und bewegender Abend gewesen sein, den Wesley da erlebt hat. Jedenfalls schreibt er abends in sein Tagebuch, da wurde mir seltsam warm ums Herz. Da ist etwas aufgeploppt bei ihm. Da hat er etwas verstanden. Da hat er etwas richtig begriffen, was er vorher noch nie so verstanden hatte. Nämlich dieses feste Vertrauen, dass Gott ihn meint, dass seine Liebe gilt, so wie ein Mensch nun einmal ist, auch ohne irgendeine Art von Leistung, auch ohne, dass wir Gott gefallen müssen. Sie gilt ganz einfach, diese Liebe Gottes. Wesley hat ja eine durch und durch christliche Biografie vorher schon gehabt. Sein Vater war schon Pfarrer. Er wurde nach dem Theologiestudium Dozent und auch Pfarrer. Und im Laufe seines Lebens hat er dann als junger Mann eine Missionsreise in die Kolonien nach Nordamerika unternommen. Er wollte gerne Menschen, die dort Ureinwohner waren, zu Christus bekehren. Und das war ein völliges Desaster. Jedenfalls kam er dann zurück, etwas ernüchtert und wahrscheinlich auch genervt. Und kurze Zeit später hat er genau diese Erfahrung gemacht. Gott meint mich. Gott liebt mich. Ich muss mich nicht anstrengen. Die Gnade, die Liebe, das gilt ganz einfach. Für mich kommen in dieser biografischen Episode aus Wesleys Leben Erfahrungen zusammen, die für uns als Methodisten ganz wichtig sind. Auf der einen Seite ist es ganz klar, dieses tiefe Vertrauen darin, dass wir in einer Beziehung zu Gott leben dürfen, mit ganzem Herzen dabei sein dürfen und dabei sein sollen. Und auf der anderen Seite, Wesley war ja auch ein sehr vernunftbegabter Mensch, schalten wir das Denken nicht aus. Verstand hat Gott uns gegeben, damit wir ihn gebrauchen, mit dem Herzen dabei und mit dem Verstand dabei sein, so dass der Glaube Spuren im Leben hinterlassen kann. Das ist es, was letztlich unsere Art zu glauben mit ausmacht. Zu glauben, nochmal zu der Umfrage von vorhin zurück, ist kein alter Hut und ist nichts, das man aus dieser Welt herauslösen könnte. Zu glauben bedeutet einfach, ich weiß und vertraue darauf, dass ich ganz umgeben bin von Gottes Liebe. Und das hält ein Leben lang, weil Gott treu ist und sein Wort nicht bricht. Zu glauben, das bedeutet, dass die Versöhnung gilt. Das hat Christus an seinem Kreuz gezeigt. Da hat er alles eingesetzt für uns. Und das, was Paulus in einem seiner Briefe schreibt, das bleibt dann so. Die Gnade ist genug, das reicht. Mehr brauchen wir nicht für ein ganzes Leben. Und zu glauben bedeutet dann auch, dass wir auf einem Weg sind mit Jesus Christus. Von allen Seiten umgibt Gott uns mit seiner Liebe, seiner Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Das ist eine Erfahrung, die wir machen und sie wird es immer bleiben. Amen.